Ja, lieber Herr Marklein, liebe Frau Ahn-Sandrock, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Und ich springe jetzt einfach mitten rein. Christsein nach Auschwitz. Sehr verehrte Damen und Herren, Sie erwarten einen Vortrag, theologisch versiert, philosophisch geschult, mit Einleitung, Mittelteil, Schluss, vielleicht einer guten Hypothese vorweg und einer reifen, klugen Schlusspointe. Wohlgeordnet durchdacht, ich will mich, Sie werden gleich sehen, darum so gut ich kann bemühen. Aber einsteigen will ich anders. Nicht nur, weil ich nicht anders kann, als existenziell zu beginnen, auch weil es mir das größte Risiko an der Thematik erschiene, wenn ich mir und Ihnen jetzt suggerierte, das ließe sich alles wohl sortiert vortragen, ordnen und auf Begriffe ziehen, sodass womöglich alle Beunruhigung, die mit der Themenstellung heute verbunden ist, als ob die durch wohlgeordnete Sätze und Vortragsaufteilungen quasi wegzublasen wäre. Nein, Christsein nach Auschwitz, das ist zuallererst etwas unlösbar Offenes, Riskantes, Befragbares, in allem Suchendes und immer wieder Ortloses. Und dazu eine Geschichte. 1992, Israel. Zwei junge Studienkollegen aus Deutschland und ich sind in den ersten Sprachkursferien im Norden des Landes unterwegs, in Haifa. Mit dem Finger auf der Karte planen wir eine kleine Wanderung. Kartentechnisch sieht es nach einem Spaziergang aus. Wir fahren aus Haifa heraus, lassen uns in einem kleinen Dorf aus dem Bus setzen, oberhalb des Karmelgebirges, machen uns auf den Weg 8, vielleicht 9 Kilometer sanft bergab Richtung Mittelmeer. Wahrscheinlich muss man Anfang 20 sein, um so unvorbereitet und ahnungslos loszumarschieren, mit halb gefüllten Wasserflaschen in das ausgetrocknete Wadi über Stock und Stein. Dass wir sonnentechnisch längst über die Hälfte des Weges sein müssten, damit es nicht zu früh dunkel wird, das ist die erste Beunruhigung, als der Tag sich neigt. Dass man das Meer schon lange nicht mehr gesehen hat, wo wir doch hin wollten, ist die zweite Beunruhigung. Dass es viel zu spät für den Rückweg ist, ist die dritte. Eine halbe Stunde später ist die Sonne nur noch zu sehen, wenn man ganz schnell auf kleine Anhöhen klettert. Lauter wird dafür das Heulen jener Tiere, deren Namen ich bis heute nur ahne. Und dann nehmen wir drei einfach nur noch die Beine in die Hand. Im Wettlauf gegen den Sonnenlauf rennen wir mit unseren Rucksäcken, um wenigstens irgendeinen Weg oder Ort zu erreichen. Und dann mit einem Mal stimmen. Plötzlich ein riesiges Haus. Das gibt es nur im Wald, dass man lange nicht sieht, und plötzlich etwas Großes. Menschen vor dem Haus. Ivrit, Neuhebräisch, Efo Anachno. Wo sind wir, höre ich mich noch heute rufen. Baaretz in Israel, antwortet freundlich eine Stimme auf Hebräisch, allerdings mit vertrautem deutschem, jäckischem Akzent. Baruch Hashem, sage ich, Gott sei Dank. Wir sind schnell im Gespräch, es ist ein Hotel, der Hotelleiter gibt uns ein Zimmer, sagt leise etwas von einem Abend, den wir nicht vergessen werden. Wir gehen in den Speisesaal, alle Hotelgäste sind schon im betagten Alter, sie gucken freundlich, sprechen uns auf Hebräisch an, wechseln auf Deutsch, als sie uns identifizieren. Fast alle Hotelgäste haben Nummern auf dem Arm. Sie sind Überlebende von Konzentrationslagern, Überlebende der Shoah. Das Hotel, später habe ich erfahren, das Hotel Ya'arot HaKarmel, in das wir uns verlaufen haben, ist ein Ort Erholungsheim für Shoah-Überlebende in Israel. Der Spiegel hätte wohl auch da getitelt, wie in dieser Woche, die letzten Zeugen. Uns wird schummrig. Zwei von uns sind groß und blond und in jenem Alter, in dem vermutlich damals die Wärter und Wächter und Schergen in den Konzentrationslagern waren. Wie werden sie uns angucken in dieser Nacht, in diesem Hotel? Welche Assoziationen steigen auf? An diesem Abend ist eine Feier im Hotel. Wie wird es werden? Es wird so. Wir spielen Bingo. Wir hören Geschichten. Wir tanzen mit den Damen und Herren. Wir tanzen, bis wir nicht mehr wissen, wer wir sind und wo. Und irgendwie scheint die Zeit aufgehoben. Wir hatten uns verlaufen, ganz handfest, und sind in diesem Moment in unserer Vergangenheit und vielleicht auch ein Stück in unserer Seele angekommen und doch auch nicht, weil wir eigentlich ganz bei denen sind, die, ich werde das bis heute nicht verstehen, die froh sind, mit uns zu sprechen, in ihrer Sprache Deutsch, weil sie geliebt haben, von wo sie vertrieben wurden, wo ihre Familien vernichtet wurden, sie selber gebrandmarkt, und wir sind an dem Abend für sie da. Wo auch immer wir sind, das ist die Aufgabe, für sie da zu sein. Wenn es geht. Nicht mehr, nicht weniger. Wir haben unseren Weg verlassen und sind außer uns, um an diesem Ort anzukommen. Um zu verstehen, was es heißt, für andere da zu sein. Am nächsten Morgen bringt uns der Hotelchef mit dem Auto zum Meer unterhalb des Karmelgebirges, wo wir eigentlich hin wollten und keine Chance in der Nacht gehabt hätten, das noch zu erreichen. Wir gehen baden im Mittelmeer, wir reden über Christsein, über unser Christsein, über Tauferinnerung am Morgen beim Baden, über Versöhnung und über bleibende Verpflichtung, über Unaussprechliches und Unglaubliches. Nichts ist mehr, wie es war nach dieser Nacht für mich. Das es war 1992, 91. Sehr geehrte Damen und Herren, Christsein nach Auschwitz, die Formulierung des Titels mit ihrem Nach Auschwitz erinnert an die Ortlosigkeit, die mit der Erinnerung an diesen Ort, der wie kein zweiter, wir haben es eben gehört, für die Vernichtung, für die versuchte Vernichtung des Judentums steht, die mit der Erinnerung an diesen Ort verbunden ist. Ich glaube, es war eine richtige Entscheidung vor gut 20 Jahren, den 27. Januar, den Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, zum Gedenktag zu machen, auszurufen. Wie kein zweiter Ort ist Auschwitz Symbol für unvorstellbare Grausamkeit, wie es Landesbischof Meister am vergangenen Sonnabend bei der Gedenkstunde in der Marktkirche in Hannover gesagt hat, nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch. Das ist jetzt nicht das Zitat von Landesbischof Meister, sondern das kennen Sie. Das hat Theodor W. Adorno um 1950 in einem Aufsatz geschrieben und damit der Wortverbindung nach Auschwitz für alle Zeit einen nachhaltigen Klang gegeben. Nach Auschwitz gibt es, so Adorno, keinen Ort mehr für das Dichten und für die Kultur. Nach Auschwitz, also nach dem Blick in den Abgrund, in den Bruch aller Zivilisation, nach dem Blick auf das Morden in seiner Entfesselung, nach dem kaum erzählbaren und schon gar nicht einfach verstehbaren, danach ist das Zivile nicht mehr denk- und dichtbar, ohne einzugestehen, dass es nach der eigenen Verkehrung gegen sich selbst geschieht. Man muss dieses Diktum Adornos in seiner Härte für einen Moment stehen lassen. Es hat etwas Prophetisches, Aufrüttelndes bis heute, Bleibendes auch in der Holocaust-Forschung, diesen Satz immer wieder durchzubuchstabieren. Der Blick auf Auschwitz führt die Zivilisation an jenen Punkt, an dem sie ihre Verkehrung, ihre Perversion, die Zerstörung ihrer eigenen Voraussetzungen wahrnimmt. Der israelische Historiker Dan Diener hat das in den letzten Jahrzehnten immer wieder in seinen Studien herausgestellt. Der Holocaust, die Shoah, hat, weil es industriell geplanter millionenfacher Mord in extrem kurzer Zeit ist, hat im Grunde, so Dan Diener, kein Narrativ, nur eine Statistik des Mordens, in der aus Menschen Nummern wurden. Gegenrational nennt Dan Diener das Geschehen, die europäische Zivilisation widerlegt sich in der Entfesselung sinnlosen Mordens selbst. Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch, sagt Adorno 1950. Dieser These ist, ich denke, mit Adornos Billigung, und er hat das ja oft genug dann auch kommentiert und weitergeschrieben, dieser These ist immer wieder widersprochen worden. Sie ist sozusagen um ihre nötige Antithese ergänzt worden, denn so wie gilt, dass das klassische Dichten im Morden von Auschwitz versunken ist, so gilt auch, dass es dem Morden und den Henkern einen falschen Triumph bescheren würde, wenn ich doch auch wieder gedichtet würde, trotz Auschwitz, gegen Auschwitz und gegen dessen Triumph. Die Antwort kann nur folgende sein: dreimal nein. So Robert Gernert, den wir sonst nur von komischen und fröhlichen, oft jedenfalls fröhlichen Gedichten kennen, so Robert Gernert leidenschaftlich und dialektisch zugleich: nein, kein Gedicht mehr, nein, keine Absage ans Dichten, nein, kein Gedicht und doch schon um des Lebens willen ein Reim. Nichts ist mehr so, wie es war, und doch ist es die Pflicht der überlebenden Hitler, keinen endgültigen Sieg zu geben. Nicht mehr dichten und doch gerade dichten, nach Auschwitz gilt dieses Paradox. Und aus diesem Paradox formuliert, aus diesem Paradox heraus formuliert der jüdische Religionsphilosoph Emil Ludwig Fackenheim das, was er das 614. Gebot des Judentums nennt. 613 Gebote kennt das religiöse Judentum. Das 614. Gebot kommt also bei Fackenheim dazu, die Aufgabe des Erinnerns. War die schreckliche Logik in Anführungsstrichen des Verbrechens von Auschwitz die vollständige Vernichtung und Auslöschung ins Vergessen hinein, so ist das Gebot danach, gegen diese Logik zu erinnern und gegen den Versuch der Vernichtung, ist es Fackenheims Gebot für das Judentum, für die Überlebenden, die Pflicht zum Weiterleben, die Pflicht zur Bewahrung des Judentums. Sehr verehrte Damen und Herren, nach Auschwitz Christ sein scheint mir zunächst im entsprechenden Paradox buchstabiert werden zu müssen. Entsprechend zu diesem Satz von Adorno. Die Verbindung christlich-abendländischer Kultur und Zivilisation schaut in Auschwitz in ihren Abgrund, einerseits auch mitschuldig durch die lange Tradition des christlichen Antijudaismus, andererseits ohnmächtig im Erstarrten geschehen lassen, schließlich auch mitgemordet und mitgefangen in Personen wie Maximilian Kolbe und Dietrich Bonhoeffer. Nach Auschwitz ist Christsein nicht mehr denkbar ohne die Verkehrung der eigenen Kultur, ihre Ohnmacht, ihre Ermordung. Andererseits einen posthumen Triumph des Mordens darf es nicht geben. Christsein nach Auschwitz, es hat zu bewahren einen Glauben an den Gott des Lebens, an den Gott, der den Abgrund des Todes durchschritten hat. Auschwitz zum Trotz gegen den Triumph des Mordens hat es das alles zu bewahren. Christsein nach Auschwitz reiht sich ein in dieses Paradox, weil es um das Risiko der allzu leichten Antworten, des allzu leichtfertigen Vergessens im Weiterleben. Christsein nach Auschwitz ist Christsein im Gedenken daran, ein Gedenken, das sich nun in zweierlei Weise übersetzt. Erstens im Gedenken der eigenen Verstrickungen, zweitens in der neuen und erneuerten Wahrnehmung eines jüdischen Gegenübers, Partners, Glaubensgeschwisters, in der neuen und erneuerten Wahrnehmung eines jüdischen Gegenübers, das nicht mehr herabgewürdigt, verkleinert, zur eigenen Identitätsbildung missbraucht wird, wie über Jahrhunderte, das mit einem Wort wahrgenommen wird und bewahrt wird, schon in der Art, wie man sich den anderen denkt und ihm begegnet. Christsein nach Auschwitz heißt wohl als erstes dieses: neu und anders auf das Judentum schauen, nicht mehr abschätzig, sondern theologisch verstehend. Sie sind Schwestern und Brüder, Erste und Bleibende im Glauben an den gemeinsamen Gott. Christsein nach Auschwitz, das war bis hierhin gewissermaßen der erste Teil des Vortrags. Die Beschreibung des Rahmens, aus dem die Herausforderung dieser Aufgabe verstanden werden muss. Die Suche nach dem Ort auch, an dem dieses Christsein seinen Platz haben kann. als Teil einer Kultur, die keine andere mehr werden kann als die, die die Verkehrung ihres Gegenteils schuldhaft und ohnmächtig zugleich zugelassen hat, zu verantworten hat und die sich doch gerade darin nicht selber aufgeben darf. Als Teil einer Kultur auch, die daraus als allererste Umsetzung allen Gedenkens dieses zur Aufgabe hat, die Bewahrung des jüdischen Gegenübers als wahre Geschwister in Leben und Glauben. Soweit der erste Teil. Aber Christsein ist für mich natürlich noch mehr. Noch ganz anders als eben Teil einer abendländischen Kultur. Es ist zuallererst Glauben für mich, existenzielle Lebenseinstellung. Es ist von Gott eingestellt werden auf dieses Leben. Christsein nach Auschwitz heißt das anders Glauben. Den Glauben des Christentums, meinen christlichen Glauben anders umreißen, beschreiben, bekennen? Ist das überhaupt denkbar, so zu fragen? Ist es denkbar, nicht so zu fragen? In der jüdischen Tradition und Glaubenspraxis ist das Kaddisch eines der zentralen Gebete. Das Kaddisch ist das traditionelle jüdische Gebet für die Toten. Der Lobpreis des hohen und erhabenen Gottes gesprochen, nicht zuletzt im Angesicht des Todes von nahen Angehörigen, Eltern, Kindern. Das Kaddisch-Gebet, wenn es alle schon mal irgendwo gehört haben oder gesprochen, es beginnt so: Yitgadal v'yitgadash Shemei Rabba. Erhoben und geheiligt werde sein großer Name. In einer ebenso beeindruckenden und berührenden Form des Gedenkens, die ich oft am 9. November und am 27. Januar erlebt habe, in einer beeindruckenden und berührenden Form des Gedenkens ist dieses Gebet unterbrochen von den Namen der Konzentrationslager. Also Yitgadal Auschwitz, Yitgadash, Lodz, Shemei, Rabbah, immer unterbrochen. Dieses Unterbrechen des Gebets ist eine tiefe und innige Form jüdischen Gedenkens. Offenes, zugleich öffentliches Reden mit Gott, unterbrochen von den Namen des Todes, in der Hoffnung, dass das bei Gott am Ende aufgehoben wird, auch wenn wir es nicht denken können. Christsein nach Auschwitz, ich stelle mir vor, es heißt, das Bekenntnis des Glaubens unterbrechen zu lassen. Vom Gedenken. Das Bekenntnis bleibt christliches Bekenntnis, es beschreibt, was Christsein heißt, aber es wird unterbrochen, fortgeschrieben, befragt. Verehrte Damen und Herren, lassen Sie sich für einen Moment auf diesen Versuch ein, die drei Teile unseres, meines christlichen Bekenntnisses, meiner, unserer gemeinsamen Beschreibung dessen, was es heißt, als Christ zu sein und zu glauben, diese drei Teile unterbrechen zu lassen. Es beginnt: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich unterbreche. Ja, nach Auschwitz bleibt der Gedanke am Wort, an der Vorstellung vom Allmächtigen hängen. Ist Gott allmächtig? Lässt er sich so denken und glauben nach Auschwitz? Hans Jonas hat sich in eindrücklicher Weise dieser Frage gestellt, philosophisch-jüdisch faszinierend. Ich gebe zu, ich schwanke immer noch, ob ich nicht eigentlich nichts anderes tun sollte als sein berühmtes Buch »Der Gottesbegriff nach Auschwitz« aus den 80er Jahren. Heute noch mal vorstellen, prägnant und atemberaubend und zugleich nüchtern, stellt Jonas fest, dass nach Auschwitz auf das Prädikat allmächtig im Zusammenhang mit Gott verzichtet werden müsse. Berühmt seine Formulierung, nicht weil er nicht wollte, weil er nicht konnte, griff Gott in Auschwitz nicht ein. Zitat Hans Jonas. Nicht weniger berühmt und faszinierend die theologisch-philosophischen Wendungen, die Jonas hieran anschließt. Gott hat sich mit der Schöpfung selbst entäußert, selbst beschränkt. Die jüdische Mystik spricht vom Zimzum Gottes, vom Inneren, Zusammenziehen Gottes, das die Schöpfung erst möglich mache in ihrer Freiheit. Jetzt in der Schöpfung aber werbe Gott liebend in und durch sie hindurch um die Macht der Liebe, die um der Freiheit willen begrenzt, aber am Ende doch stärker sei als die Vorstellung der Allmacht. Es ist Gottes, Zitat, Werdeabenteuer, so Jonas, denn er warte darauf, dass, nachdem Gott gegeben habe, nun der Mensch gebe, dass er seine Freiheit nutze zum Geben und Werben der Liebe. Wenn man genau hinhört, geht es also bei Jonas nicht um Abschied von der Gottheit Gottes, es geht nur, in Anführungsstrichen, um den Abschied von einer bestimmten Vorstellung von Allmacht. Die Gedanken des Religionsphilosophen kann ich in meinem christlichen Glauben gut teilen. Die christliche Vorstellung, dass Gott sich in seinem Sohn, Jesus Christus, entäußert, ja, dass er an die Stelle einer quasi transzendental-mechanischen Allmacht seine ganze Macht und Kraft des Mitleids bis in den Tod hinein und durch ihn hindurchsetzt. Diese Vorstellung ist meinem Glauben vertraut, ja wesenhaft. In dieser Weise des Eröffnens von Freiheit durch Leid und Tod mitgehend, in dieser Weise ist Gott allmächtig. Als allmächtig Liebender. Das heißt nicht, dass wir uns nicht an dieser Stelle missverstehen. Das heißt nicht, dass ich in dieser christlichen und, wie Theologen sagen, christologischen Auslegung des Wortes allmächtig nun jüdischen Glauben für den christlichen Glauben vereinnahmen will. Ich meinte es nur im Sinne der Entsprechung des Gedankens. Es heißt wohl, dass ich von jüdischer Seite also nochmal neu auch für meinen christlichen Glauben lernen kann, wie das mit der Allmacht ist. Nach Auschwitz und christlich begriffen und eben auch so begriffen, dass nicht eine Allmacht behauptet wird, die der Opfer hohn spottet. Die Allmacht der Liebe, die durch den Tod hindurchgeht. Entäußert dieser Gott. Am eindrücklichsten und intensivsten ist dieser Gedanke spürbar in einer Erzählung von Elie Wiesel aus dem autobiografischen Buch »Die Nacht zu begraben, Elisha«. Die Erzählung, wenn ich so in die Runde der mir Vertrauten, viel auf vertrauten Gesichter gucke, ahne ich die Geschichte, kennen Sie? Die Erzählung, wie ein Kind im Konzentrationslager gehängt wird, wie es, weil es zu leicht für den Strick ist, am Galgen hängt und ringt. Wie gefragt wird von den umstehenden Gefangenen, wo ist Gott? Immer wieder, wo ist Gott? Und so Elie Wiesel. Und ich hörte eine Stimme in mir antworten, wo ist er? Dort hängt er am Galgen. Der gehängte Gott. Der gekreuzigte Gott. Eine tiefe Frage in allzu einfache Allmachtsvorstellungen hinein. Seit Auschwitz, nach Auschwitz, ist das für mich im christlichen Bekenntnis im ersten Artikel mit zu fragen und zu unterbrechen. Aber im Grunde, verehrte Damen und Herren, bin ich mit diesen Überlegungen schon im zweiten Glaubensartikel angekommen. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hier unterbreche ich wieder. Nach Auschwitz, nach der versuchten Vernichtung des Judentums, gehört zu diesem Bekenntnis für mich, mitzudenken, mitzusagen, ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, den Juden, den als Juden geborenen, als Jude in seinem Volk aufgewachsenen und gelehrten und geliebten, als Jude gestorbenen. Es macht etwas für meinen, für unseren Glauben, dass Jesus Christus Jude war. Es macht, dass ich meinen Glauben gar nicht formulieren und in Begriffe bringen kann, ohne dass es immer schon eine Beziehung zum jüdischen Glauben gibt, festzuhalten gibt. Aus dieser Nähe, aus dieser Geschwisterlichkeit sind, wohl auch wegen dieser Nähe, die größten Anfeindungen von Christen gegenüber Juden entwachsen. Das beginnt schon im Neuen Testament, da ist es noch eine innerjüdische Debatte, eine Debatte der Abgrenzung von christusgläubigen Juden und nicht christusgläubigen Juden. Nach Auschwitz ist es christliche Aufgabe, den eigenen Glauben, in dessen Mitte Jesus Christus, der geborene Jude, steht, so zu formulieren, dass das wahrgenommen und lebendig bleibt. Jüdischer Glaube. Martin Luther hat es einmal so formuliert. Jedenfalls habe ich das immer für mich gerne mitgetragen, dieses Luther-Zitat. Aber ich gebe zu, es ist wie bei manchen Luther-Zitaten, wenn Sie mich gleich fragen, wo es steht, müsste ich eine Weile suchen, aber ich habe Hoffnung auf die Experten im Raum. Martin Luther hat es für mich einmal so formuliert, den Blick auf die Sprachen der christlichen Tradition. Latein ist die Pfütze, Griechisch der Fluss, Hebräisch die Quelle. Ein Bekenntnis zu Jesus als dem Christus, das dessen Jude sein vergisst, vergisst die Quelle. Das heißt nicht, nun Christus auch als Messias für die Juden zu behaupten, so wenig wie es darum geht, das Kreuz einfach auch heute für Juden und Jüdinnen zum Universalzeichen zu behaupten. Das wäre ein Missverständnis, ein neuer christlicher Triumphalismus durch die Hintertür. Es geht um die Wahrnehmung, dass es christlichen Glauben ohne eine Beziehung zum jüdischen Leben und Verstehen nicht gibt, nicht geben kann, weil der eine Gott, der Schöpfer, der Gott des Volkes Israel ist, der der Vater Jesu Christi ist. Im Gegenüber und in Beziehung zum Judentum und nicht ohne diese Beziehung ist christlicher Glaube zu begreifen. In der Mitte des Bekenntnisses unterbreche ich das Bekenntnis so nach Auschwitz. Der dritte Artikel. Ich glaube an den Heiligen Geist, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Ich unterbreche. Ich füge an, muss man wohl sagen. Was hier ausgesagt wird, verbindet uns Juden und Christen. Daran zu erinnern, ist mir heute wichtig. Vergebung der Sünden, tägliche jüdische Bitte, zentral in den großen Festen. Rosh Hashanah, Neujahrsfest, Yom Kippur, großer Versöhnungstag. Gemeinschaft der Heiligen, Heiliger Geist, Geist Gottes, der verbindet, der aktualisiert, der aus dem Glauben ein Jetzt macht, keine vergangene Historie. Das, worum es geht, verbindet uns Christen mit Juden. Wobei auch das natürlich wieder nicht missverstanden werden darf. Jüdischer Glaube kennt nicht die Vorstellung der Trinität, der Dreifaltigkeit Gottes, die Rede vom Heiligen Geist, so wie wir es im dritten Glaubensartikel nennen. Die ganze Vorstellung der Trinität ist für Juden und Jüdinnen eine absonderliche, in ihren Augen Vielgötterei, Polytheismus. Aber, und das ist mir wichtig an diesem Punkt, die gemeinsame Hoffnung auf Vollendung bei Gott, auf Leben in Ewigkeit bei ihm, auf Versöhnung, auf Gemeinschaft aller. All das verbindet Christen und Juden. Bei aller Differenz im Blick auf den Messias Jesus Christus. Bei aller Differenz sind wir verbunden im Warten und Hoffen. Nach Auschwitz, und das ist das Entscheidende für mich in diesem Unterbrechen und Fortsetzen des dritten Artikels, nach Auschwitz gilt es zu begreifen, wie sehr wir verbunden sind. Man kann die Differenzen betonen, so wie es Christen und Christinnen Jahrhunderte getan haben. Identitätsbestimmung durch Abgrenzung und auch durch Herabsetzung. Oder man kann, man sollte, man muss, so mein Plädoyer, die Gemeinsamkeiten herausstellen. Das Gemeinsame umfasst ja die Unterschiede. Der gemeinsame Gott, die gemeinsame Quelle der Schrift im Alten Testament, die gemeinsame Hoffnung auf den, der kommt nach Auschwitz, sage ich zugespitzt, hat die Betonung der Differenz, die das Risiko in sich birgt, den anderen herabzusetzen, nach Auschwitz hat diese Art der Differenzbetonung ausgedient. Das heißt, nicht sinnvolle theologische Differenzierung zu meiden, theologische Gespräche in christlich-jüdischer Auseinandersetzung um die Fragen, die ich jetzt nur kurz gestriffen habe, sind komplex und es ist eine komplexe Schönheit der Theologie, die in dieser christlich-jüdischen Auseinandersetzung von verschiedenem Bekennen und Glaubenleben sichtbar wird. Nur die Differenzbetonung um der Differenz und Abgrenzung und Ausgrenzung und Herabwürdigung willen, die, glaube ich, muss vorbei sein in einem Christsein nach Auschwitz. So, Sehr geehrte Damen und Herren, ein schneller Durchgang durch die Beschreibung christlichen Glaubens, unterbrochen durch das, was sich durch die Erinnerung an Auschwitz nach Auschwitz ergibt. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, dessen Macht neu geworden ist in der Liebe und dem Leid, dessen Allmacht nicht Spott auf die Opfer, sondern Demaskierung der bösen Taten ist. Ich glaube an Jesus Christus, den Juden, durch den ich zu Gott finde, durch sein Kreuz. Wie das geschieht, lässt sich nur formulieren in Wahrnehmung der Beziehung zum jüdischen Glauben. Ich glaube an den Heiligen Geist, die Gemeinschaft der Heiligen, das ist auch die Wahrnehmung der Gemeinschaft im Hoffen und Warten mit den jüdischen Geschwistern, das ist auch die Wahrnehmung der Differenz und das ist auch der Dank für große und umfassende Gemeinsamkeit. Nach Auschwitz lasse ich mir das Bekenntnis so unterbrechen, darin werde ich Christ, denn es geht nach Auschwitz nicht um das Aufgeben des Christseins. Das wäre ja ein falscher Triumph des Mordens. Es geht um die Aufgabe des Christseins im eigentlichen Sinne, um das Bewahren des Anderen, das Grund und Ausgang in Gott findet. In einer Liebe, die stärker ist als aller Tod am Galgen. Kein anderer Glaube als vorher ist das, kein anderer Glaube als vorher ist das. Vielleicht einer, der anders geworden ist. Einer, der darauf vertraut, dass Gott uns finden lässt, den Ort, an dem wir miteinander aushalten. Die Erinnerung zuallererst miteinander aushalten und bewahren. Oft genug ist sie ja das schwer zu auszuhalten und so nötig. Ein berühmtes jüdisches Wort, Sie kennen das. Vergessen ist das Exil, Erinnerung ist der Anfang der Erlösung. Jedenfalls, sage ich, ein Anfang auf dem Weg, auf dem wir vom Weg abgekommen waren. Sie erinnern sich an meine Geschichte. Hinein ins Ortlose. Und so bitte ich Gott von dort zurückgebracht auf den Weg des Verstehens, was es heißen kann. Christsein nach Auschwitz. Danke Ihnen für Ihre Geduld und Ihre Aufmerksamkeit.